Ja, auch von mir nochmal herzliche Grüße aus Gelsenkirchen. Ja, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich sehe, ihr seid auch sehr gut besucht, wunderbar. Ihr habt gemerkt, das Thema des heutigen Gottesdienstes heißt: Ohne Liebe ist alles nichts. Vielleicht eine Vorbemerkung dazu. Warum dieses Thema Liebe? Man könnte ja sagen, passt irgendwie immer. Aber darum geht es mir nicht. Das Thema hat damit zu tun, mit dem, was wir in den letzten Jahren als Gemeinden teilweise auch erlebt haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich weiß, das Wort ist, vielleicht hört man nicht gerne, aber wir haben eine Corona-Epidemie immer noch. Und oft stellt man fest, wie unterschiedlich doch Gemeinde und Geschwister sind, wenn es um viele Fragen geht. Und gerade in der Frage, wie gehen wir im Gottesdienst oder darüber hinaus mit diesen Dingen um, ist doch in Gemeinden, und da seid ihr, wenn das so ist, sicherlich nicht alleine mit ganz vielen anderen Gemeinden. Da gibt es Diskussionen. Wie sollen wir singen? Mit Maske, ohne Maske? Wie sollen wir da sitzen? Mit 1,5 Meter Abstand, ohne? Die Landesregierung hat ja nichts vorgegeben. Also wir haben einen ganzen Steuerungsausschuss, der sich darum kümmert. Unterschiedliche Einschätzungen, was gerade so passiert. Und plötzlich merken wir, was wir eigentlich schon immer wussten, wir sind ganz schön unterschiedlich. Und traurig macht mich, wenn man den Brief unseres Bundes liest, wo es um die Mitglieder in unserem Bund geht, dass dort gesagt wird, ein Grund für die sinkende Mitgliederzahl ist auch, dass viele oder einige Gemeindemitglieder die Gemeinden verlassen haben über den Streit, wie man mit Corona umgeht. Ihr seht, das Thema Liebe ist immer aktuell, vielleicht nun ein Stück weit mehr. Das aber nur als Vorbemerkung dazu, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Nun lassen wir den Text sprechen, denn der hat uns einiges zu diesem Thema zu sagen. Wir finden in dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel, für die, die das mitlesen möchten, Markus 12, die Verse 28 bis 34. Ich lese das nach der Basisbibel. Überschrieben ist der Text bei mir mit: Was ist das wichtigste Gebot? Ein Schriftgelehrter war dazu gekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Das zweite ist: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortete ihm der Schriftgelehrte: Ja, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle unsere Brandopfer und anderen Opfer. Als Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schriftgelehrte geantwortet hatte, sagte er zu ihm: Du bist nicht mehr weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Soweit der Text. Was werden wir heute Morgen machen? Wir werden zunächst uns anschauen, wie der Text einzuordnen ist. In welcher Situation hat Jesus diesen Text gesprochen? Dann werden wir mal schauen, ja, wie die Frage des Schriftgelehrten an Jesus zu verstehen ist. Dann natürlich die Antwort Jesu auf die Frage nach dem höchsten Gebot. Versuchen zu verstehen, was sagt Jesus da eigentlich, und uns zu fragen, ja, wie wir das, was Jesus sagt, denn ganz konkret vielleicht auch in unserem Leben umsetzen können. Das sind so die vier Ankerpunkte, an der sich die Predigt orientieren wird. Zunächst aber schauen wir mal, wie das Gespräch zwischen dem Schriftgelehrten und Jesus einzuordnen ist. Bevor Jesus unserem Schriftgelehrten antwortete, hatte er bereits eine Reihe von theologischen Fragen mit Schriftgelehrten, Sadduzäern und Pharisäern, also der damaligen religiösen Elite, den Frommen und den Theologen, erörtert. Da waren so Fragen wie: Ist es einem frommen Menschen erlaubt, Steuern an den heidnischen Kaiser zu zahlen? Werden die Toten wieder auferstehen? Jesus beantwortet diese Frage von pragmatisch, im Bereich der Steuern. Er sagt, ja, guckt euch mal das Geldstück an, was ist da drauf? Bild Gottes oder Bild des Kaisers? Bild des Kaisers gehört dem Kaiser. Und so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja? Fand ich von Jesus super gelöst. Könnte man vielleicht auch mal auf so einen Steuerbescheid schreiben. Weiß nicht. Aber wir sind ja heute meistens mit digitalem Geld unterwegs. Aber wenn wir noch mit Scheinen unterwegs sind, passt das auch dort. Also eine ganz pragmatische Antwort von Jesus. Kurz, knackig und es war Ruhe. Manchmal antwortet er aber auch theologisch. Bei der Auferstehung gibt er Hinweis auf Mose und sagt, ja, Mose hat gesagt, da hört man doch, ich bin euer Gott. Gott ist lebendig und die Menschen sind lebendig. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Also viele theologische Fragen, die da gerade erörtert werden mit Jesus. Und das ist die Situation, ein theologisches Streitgespräch, eine Diskussion. Was die bisherigen Fragen der Schriftgelehrten aber ausmachten, ist Folgendes. Entweder es sind Fangfragen, denn die Frage nach der Steuer wird ja nicht so aus Interesse gestellt, sondern die Frage nach der Steuer zielt ja darauf ab, Jesus dazu zu verleiten, zu sagen, nein, bloß nicht, zahlt nichts an den heidnischen Kaiser. Und hätte er das gesagt, hätte man sofort einen Anklagepunkt und könnte sagen, siehst du, seht ihr römische Besatzungsmacht, der ruft zur Rebellion auf. Oder es sind Fragen von theologischer Haarspalterei über die Auferstehung und die Ehe im Himmel. Lest mal so das Kapitel davor, was da konstruiert wird von den Sadduzäern. Ja, wie ist das denn, wenn ein Mann heiratet und dann stirbt die Frau und dann stirbt der Mann und dann ist sein Bruder da? Also da sterben ganz schön viele in einer gewissen Reihenfolge, damit diese Frage überhaupt aktuell wird. Ja? Also das ist keine Frage, sage ich mal, aus dem Leben, die da erörtert wird. Beide Fragestellungen haben eins gemein. Sie haben nichts, aber auch wirklich nichts mit dem Herzen, mit dem Innersten des Lebens des Fragestellers zu tun. Es sind keine Fragen, die man stellt, Jesus, das ist ein Problem für mich und ich brauche da jetzt deine Hilfe. Es bedrückt mich, es ist ein Problem. Nein, es sind Fangfragen oder theologische Haarspaltereien. Aber nicht das, was den Fragesteller bewegt, was sein Innerstes berührt. Und diese Fragen, diese oberflächlichen Fragen, liebe Geschwister, die gibt es auch heute noch. Wie passte Jona wohl in den Fisch rein? Und was war das wohl für ein Fisch? Und dann wird man darüber diskutiert und ganze Hauskreisstunden gehen drauf. Es ist eine vielleicht im letzten bisschen interessante Frage, aber doch nichts, was uns wirklich berührt. Oder ganz beliebt die Frage nach der Offenbarung. Ja, als bei uns im Hauskreis jemand sagte, er möchte gerne über die Offenbarung reden, hätte ich am liebsten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Denn es gibt kein Buch der Bibel, wo so viel spekuliert wird. Ja, redet mal über die Offenbarung oder das, was da drin steht. Wie ist das wohl mit dem Antichristen? Wer könnte das sein? Der Papst, Bill Gates? Also es sind verschiedene Dinge denkbar, die uns aber nicht weiterbringen. Wann und wie kommt denn eigentlich die Entrückung? Auch noch so eine Frage, ganz beliebt. Und gilt die Entrückung eigentlich auch für Flugkapitäne, die gläubig sind, die Menschen fliegen, die Jesus noch nicht kennen? Weil dann wird ja das Flugzeug abstürzen und dann wären die tot und dann könnten die ja gar nichts zu. Kein Scherz, diese Frage wurde ernsthaft so gestellt und sollte ernsthaft erörtert werden. Liebe Geschwister, da mag man drüber schmunzeln oder sich drüber ärgern, je nachdem, in welcher Situation man gerade ist. Aber solche und ähnliche Fragen, die absolut nichts mit einem selbst zu tun haben, die nichts mit meinem Glauben, meiner Beziehung zu den Menschen zu tun haben, verhindern oft echte Gespräche, Begegnungen und Beziehungen. Man streitet sich über Randthemen, aber das Eigentliche, worum es geht, was mein Herz berührt, das kommt nicht zur Sprache. Ganz anders hier unser Schriftgelehrter, der auf Jesus zugeht. Die Frage des Schriftgelehrten in unserem Text, die ist ernst gemeint. Das ist nicht irgendwie so, ja, Jesus, erzähl mal, wie ist denn das? Sondern da geht es wirklich um das Herz. Es ist keine Fangfrage. Es wird auch keine theologische Randfrage irgendwie erörtert. Ja, wie ist denn das dann irgendwann mal in 100.000 Jahren? Nein, er will wissen, was ist das wichtigste Gebot von allen? Eine ganz essentielle Frage. Was ist das wichtigste Gebot von allen? Da sucht jemand. Und zwar jemand, der sich in der Bibel auskennt und der weiß, im Alten Testament, gerade im Alten Testament, gab es ja eine Vielzahl von Geboten, Speise, Reinigungsgesetze. Die sind ja heute, Gott sei Dank, teilweise auch nicht mal so ganz bekannt. Aber damals waren die aktuell. Und dieser Schriftgelehrte will wissen, was von diesem ganzen Konvolut an Regeln, was ist denn jetzt das Wichtigste? Jesus, worauf kommt es eigentlich an? Vielleicht hat er sich auch verlaufen in all den Regeln. Hat das Wesentliche aus dem Blick verloren. Ja, ich gebe meinen Zehnten von jedem Kraut, ich wasche mich, wie es vorgeschrieben ist. Aber worum geht es eigentlich? Worauf kommt es an, als Leben, als dass ich als Gläubiger führe? Was ist das Zentrum? Was von all den Geboten in der Schrift ist die Hauptsache? Der Schriftgelehrte sucht nicht weniger als wirklich Orientierung für sein Leben. Und das sind doch Fragen, die sind tiefer und die sind besser. Was soll der Dreh- und Angelpunkt in einem frommen Leben sein? Das sind Fragen, die uns heute auch noch bewegen. Das ist eine echte und tiefe, ernst gemeinte und wichtige Frage. Und wie gesagt, nicht nur damals, auch heute. Und? Was sagt Jesus? Wie beantwortet er die Frage und wie können wir das umsetzen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Jesus antwortet mit einem wörtlichen Zitat aus dem Alten Testament, mit dem bis heute übrigens auch das höchste israelische jüdische Gebet beginnt, das Schma Israel, höre Israel. Jesus sagt, weil wir in einer engen Beziehung zu Gott leben, der Herr ist unser Gott, er ist unser Gott, sollen wir ihn mit allem, was wir haben und sind, lieben. Jesus erfindet in der Antwort an den Schriftgelehrten nichts Neues oder hat eine neue Lehre eingeführt. Nein, er führt den Schriftgelehrten zurück zur Quelle, zurück zu dem, was er eigentlich auch schon gehört hat. Wir sollen Gott mit allem, was wir haben und sind, lieben. Ah, alles klar, wunderbar. Schreibe ich mir auf, ist so, ist gut. Nee. Aber wie geht das? Wie geht das, Gott zu lieben? Jemanden, den ich im Regelfall ja nicht sehe. Jemanden zu lieben, den ich nicht sehe. Da fängt es ja oft schon an. Ich finde gut, dass die Bibel, dass der Bibel diese Fragen nicht fremd sind. Und das Johannesevangelium gibt uns Hinweise darauf, was es bedeutet, Gott zu lieben, ganz konkret. Dort heißt es mehrfach, wer meine Gebote hat und sich an ihnen hält, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und sich an ihnen hält, der ist es, der mich liebt. Und jetzt wird's gefährlich. Denn nun könnte man eine Liste aufmachen und alle möglichen Gebote aufzählen, die wir als Christen auch durchaus haben, entweder biblisch oder auch nochmal dazu erfunden, die es zu halten gibt und nun sagen, ja, nur wer sich daran hält, an diesem Katalog, der liebt Jesus. Und diese Kataloge können dann auch von Gemeinde zu Gemeinde variieren, das ist egal, aber wenn du dich daran bei uns hältst, dann bist du jemand, der Jesus liebt. Aber das wäre fatal. Unser Fragesteller will ja gerade wissen, was ist das Wichtigste, was ist die Essenz. Er will nicht eine lange Liste durch eine andere lange Liste von Geboten ersetzt haben. Nein, Gott zu lieben durch das Halten seiner Gebote, das funktioniert anders. Auch vom Johannesevangelium wissen wir, dass wir in Jesus Christus sehen, wie Gott ist, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt. Also in Jesus Christus sehen wir Gott. Und der ist uns in der Bibel offenbart. Und wir halten Gottes Gebote, indem wir uns in all unserem Tun an dem orientieren, was Jesus getan hat. Indem wir schauen, wie hat Jesus gehandelt? Was hat er gesagt und getan? So wie er mit den Schwachen umgegangen ist, so sollen wir das auch tun. So wie er mit den Sündern umgegangen ist, so wie er ihnen begegnet ist, so sollen auch wir Sündern begegnen. So wie Jesus Barmherzigkeit gelebt hat, so sollen wir barmherzig sein. So wie Jesus den Pharisäern begegnet ist, so sollen wir Menschen begegnen, die anderen Lasten auferlegen, die sie selbst nicht tragen wollen oder können. Und so wie Jesus gezweifelt hat und mit Gott auch gehadert hat, bis zuletzt auch am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Geschwister, ich finde das eine so ermutigende Stelle in der Bibel. Wie oft gibt es Menschen, die dieses doch in ihrem Kopf haben: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo warst du, als meine Frau gestorben ist, meine Kinder krank wurden? Oder. Setzt da Dinge ein, die ihr sicherlich aus eurem Leben vielleicht auch kennt. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, stellt diese Frage am Kreuz. Und weil er sie stellt, dürfen wir diese Frage genau so stellen. Wir sind keine Christen zweiter Klasse, wenn wir sie stellen. Wir dürfen Zweifel haben und wir dürfen sie formulieren. Wir sollen sie formulieren. In einer guten Beziehung ist es doch so, dass man über das redet, was einen bewegt. Und sich nicht selbst irgendwelche Verbote auferlegt. Ja, nee, das darf ich jetzt Gott aber nicht, auch wenn der das wüsste. Als ob er es nicht schon längst wüsste, das ist das Erste. Und zweitens, ja, wenn er es schon weiß, dann kannst du es ihm ja auch nochmal persönlich sagen. Also, das heißt, Gott zu lieben, Jesus zu lieben, ehrlich zu ihm sein. Sich an seinem Wesen zu orientieren, auch im Umgang mit anderen und gerade da. Gott zu lieben heißt für uns an Jesus zu orientieren. Und Jesus fügt noch etwas hinzu. In Vers 31 lesen wir: das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Übrigens wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Da hat Jesus wieder nichts erfunden. Das ist auch so nachlesbar im Alten Testament. Neben der Liebe zu Gott tritt unverzichtbar und untrennbar die Liebe zum Nächsten. Man kann beides nicht voneinander trennen. Es gibt niemanden, der sagen kann: ja, ich liebe Gott und ich hasse meinen Bruder. So heißt es in der Bibel. Und ich liebe meinen Bruder und ich hasse Gott, funktioniert erst schon gar nicht. Und diese Liebe, von der hier die Rede ist, die Liebe zum Nächsten, die ist in erster Linie überhaupt kein Gefühl. Es geht nicht darum, was wir empfinden. Es ist nicht Hollywood, ja, so wie man es vielleicht kennt. Also das Herz, das wir so im Kopf haben, das ist ja stark von unserer Kultur geprägt. So, ne? Hollywood, man trifft sich, man verliebt sich und alles, was ich so empfinde. Es wird auch viel immer gesagt: ja, nee, das ist nicht so meins. Ne? So nach dem Motto: ja, da kann ich jetzt nicht so mit umgehen, was so in der Gemeinde da gerade ist. Es geht nicht darum, was du gerade so empfindest. Das ist zwar wichtig, das ist auch ein Teil deiner Persönlichkeit, aber darum geht es im Moment nicht. Nein, Liebe besteht aus Taten und Entscheidungen. Aus Taten und Entscheidungen, weil reden können wir viel und kann ich viel. Erzählen, das ist schön, das können wir. Aber das ist noch lange keine Liebe. Ich kann 100-mal meinen Kindern sagen, ich habe sie lieb, und ihnen jeden Tag einen runterhauen. Das kommt ja auch nicht gut an, ne? Das ist ja auch nicht authentisch. Und nie zu Hause zu sein, weil man lieber mit Freunden irgendwie in der Kneipe sitzt und die Ehefrau sitzt alleine zu Hause und man sagt: ja, Schatz, ich liebe dich so sehr, ist ja auch irgendwo das ist ein Witz. Ja, da, wo wir es merken in unserem Leben, da schmunzeln wir drüber. Aber manchmal ist es so, dass, wenn es um Gott geht, wir da gar nicht so drüber schmunzeln. Das ist doch normal, ne? Also so: ich liebe Gott, aber damit im Beten, ach Mensch, ja, vor 2,5 Jahren war das letzte Mal. Ja? Also wenn ich das letzte Mal vor 2,5 Jahren mit meiner Frau geredet hätte, ich glaube, das wäre nicht so gut, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähnlich ist es in unserer Beziehung zu Gott. Fast vergleichbar. Jesus beschreibt ja auch seine Beziehung, die Braut als Gemeinde und er als Bräutigam. Den Nächsten zu lieben bedeutet, helfen, ein offenes Ohr zu haben, den anderen wertschätzen und übrigens auch, wenn der andere nicht meiner Meinung ist. Und da wird es schwierig. Also in der Bibel steht ja auch: an einer Stelle, ja, dass ihr die einladet, die eure Freunde sind und mit denen esst, das ist ja kein Problem. Das machen ja sogar die Heiden. Aber die einzuladen, die euch nicht so wohlgesonnen sind und die ihr nicht so mögt, ja, das ist aber der Anspruch. Das andere, das kann jeder. Aber der Anspruch ist, mit denen liebevoll umzugehen, die anderer Meinung sind, die uns nicht mögen. Pui. Und das im Rahmen von Gemeinde auch noch. Ist nicht so leicht, ne? Aber das heißt Liebe. Das heißt Nächstenliebe. Sich mit dem auseinanderzusetzen, mit der auseinanderzusetzen, die so ganz anders tickt als ich. Dass das anstrengend ist, das muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Aber es ist das, worin Liebe sichtbar wird. Denn Liebe kostet auch immer ein Stück weit Überwindung. Es ist eine Tat und es ist eine Entscheidung. Nach meinem Gefühl würde ich sagen, bei manchen ja, also mit dem Bruder, also den grüße ich aus der Ferne in der Gemeinde, aber zum Essen einladen, nee. Aber das ist unser menschliches Denken. Ja, das ist auch nachvollziehbar sicherlich, aber es ist nicht das, worum es geht, wenn wir von Nächstenliebe in der Bibel hören. Eine Tat und eine Entscheidung. Der Umgang, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen, ist gar nicht so unwichtig. Das Johannesevangelium, wir sind wieder beim Johannesevangelium, hat auch eine interessante Erkenntnis dazu parat. Hier heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So wie Jesus uns geliebt hat. Warum hat Jesus uns eigentlich geliebt? Weil wir so toll sind? Weil wir so einfache Persönlichkeiten sind? Weil wir so sündlos sind? Nein. Aber so sollen wir den Nächsten lieben. Nicht, weil er toll ist oder wir oder er so eine tolle Persönlichkeit ist oder wir klarkommen, sondern weil er ein Bruder oder sie eine Schwester ist. Und an dieser Liebe, die wir nicht machen können, uns aber schenken lassen können, erkennen andere Menschen, dass das hier was anderes ist. Also nichts gegen euch, jetzt hier meine ich Gemeinde allgemein. Dass Gemeinde was anderes ist als ein Taubenzüchterverein oder ein Kleingartenverein. Sondern dass Gemeinde etwas ist, wo Reich Gottes gebaut wird. Dass Gemeinde etwas ist, wo wirklich etwas anders ist, anders erfahrbar ist. Da werden nicht Fragen erörtert, wie nach dem siebten Haar am Rücken des Leviathan oder so, sondern da geht es um die Dinge, die die Menschen bewegen. Und liebe Geschwister, es reicht auch nicht, immer nur gute Predigten zu hören im Raum der Gemeinde, dass man professionelle Veranstaltungen organisiert. Das merkt man oft so in ganz großen Gemeinden, wenn man da mal ist. Die sind unheimlich professionell in allem, was sie tun, ne? Und Gottesdienste, gute Predigten, moderner Auftritt, ne? Wie treten wir nach außen auf? Da wird sich dann im Logo wochenlang Gedanken gemacht. Ist ja nicht schlimm. Aber wenn die Wertschätzung untereinander, die Gemeinschaft, gerade mit den Schwachen, Alten und Außenseitern, auch in der Gemeinde nicht da ist, das ehrliche Interesse am Leben des anderen in der Gemeinde absolut fehlt, dann ist das so, als ob ich versuche, mit einem Eimer ohne Boden Wasser zu schöpfen. Ich kann viel hin und her laufen, aber ich werde nie was mitnehmen. Es wird nichts hängen bleiben. Es wird nichts hängen bleiben. Kommen wir nochmal zum Text zurück. Der Schriftgelehrte hatte verstanden, worauf es ankommt. Diese Geschichte nimmt ja mal ein positives Ende mit einem Schriftgelehrten. Ist ja auch nicht ganz so häufig. Die Frommen schienen relativ resistent zu sein gegen das, was Jesus zu sagen hatte. Aber diese nimmt ein gutes Ende. Jesus lobt ihn sogar und sagt, du bist gar nicht mehr so weit vom Reich Gottes. Vielleicht ist das auch ein Ansporn für uns, diese Worte Jesu nochmal zu durchdenken und sie uns zu Herzen zu nehmen. Denn wir haben noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Schriftgelehrten. Der hatte den noch nicht. Wir wissen, wir sind in all unserem Tun und Scheitern getragen durch die Liebe Gottes, die Jesus Christus am Kreuz ein für alle Mal offenbart hat. Wir dürfen aneinander schuldig werden. Wir können einander vergeben. Wo das in der Vergangenheit der Fall war, können wir die Dinge bereinigen. Wir dürfen Heilung erfahren. Und wenn wir einander schuldig werden, müssen wir uns nicht verkriechen und sagen, ich bin gescheitert. Nein, wir dürfen aufeinander zugehen. Wir dürfen es unter das Kreuz bringen. Jesus Christus ist nicht für Kleinigkeiten und Kinkerlitze am Kreuz gestorben, sondern genau für diese Verletzungen, die wir in uns tragen, die uns zugefügt wurden und die wir anderen zufügen. Das wusste der Schriftgelehrte in dieser Tiefe noch nicht, denn Jesus war ja noch nicht auferstanden. Aber wir wissen das. Und das sollte uns ermutigen, einander zu lieben, uns auf Jesus zu verlassen und Schritte, Taten und Entscheidungen zu treffen, die andere mit hineinnehmen in diese Liebe. Amen.